Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Wenn es zum Beispiel um Debatten um das Klima oder den Klimawandel geht, dann geraten die meisten von uns doch ziemlich schnell in typische Verhaltensmuster. Die einen machen den anderen Vorwürfe oder doch wenigstens Vorschläge, wie sie weniger klimaschädlich leben sollten. Die anderen gehen dann in Abwehrhaltungen und wieder andere haben irgendwie resigniert, weil allein kann man ja eh nichts bewirken und ich muss mir ja auch mal was gönnen dürfen. Aus solchen Gesprächen und Debatten entsteht in der Regel kaum etwas Hilfreiches. Das wollen jetzt offenbar 5 Philosophinnen und Philosophen ändern mit ihrem gemeinsamen Buch Besser um die Zukunft streiten. Einer der 5 ist Stefan Riederer, Professor für Philosophie an der Universität Bergen. Jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Riederer. Ich grüße Sie.
Guten Abend, Herr Schmidt.
Halten Sie diese Sätze, ach, man kann ja eh nichts machen, ich darf ja auch mal was gönnen, halten Sie das in Alltagsdebatten für typische Haltungen, für maßgeblich in den Diskussionen über den Klimawandel? Sind wir nicht eigentlich schon weiter?
Unser Eindruck war, dass die öffentliche Klimadebatte zuletzt etwas eingeschlafen war und ein Grund dafür scheint eine gewisse Debattenmüdigkeit zu sein und wir führen das tatsächlich darauf zurück, dass die Debatte irgendwie immer noch für viele festgefahren wirkt in diesen immer gleichen Phrasen und Positionen. Also es ist eh schon alles verloren oder wir müssen doch nur auf Innovation vertrauen. Wir können allein ja eh nichts bewirken und so weiter. Wie Sie gesagt haben, die einen reagieren darauf zunehmend gereizt, die anderen resigniert, viele wenden sich vom Thema ab. Also wir haben das Gefühl schon, dass diese Positionen immer noch sehr präsent sind und das mit ein Grund ist dafür, dass eben die Debatte irgendwie eingeschlafen wird. Ja.
Dass wir auf der Stelle treten eigentlich in der Debatte. Ne? Sind das
richtig,
also
genau.
sind das so typische Ausweichargumente, um das Thema nicht wirklich an sich ranzulassen? Oder wie ist das zu verstehen? Und sind Sie kein Psychologe, sondern Philosoph, aber ist es vielleicht auch das?
Ich glaube, manchmal ist es das. Ich glaube, manche von diesen Phrasen sind jedenfalls für Einzelne durchaus gewissermaßen Ausreden, um das Thema oder die Debatte und vielleicht auch die moralischen Forderungen nicht wirklich an sich rankommen zu lassen. Und zwar aber wichtig, sozusagen jetzt nicht alles pauschal als Ausreden abzutun. Auch war uns wichtig, nicht nur die Phrasen oder Positionen der einen Seite unter die Lupe zu nehmen, sondern auch zum Beispiel die Losungen der KlimaaktivistInnen zu reflektieren. Insgesamt einfach neu argumentativ die Debatte zu untersuchen, weil unsere Überzeugung ist, dass es immer wieder überraschend interessante Stärken und Schwächen dieser Positionen zu entdecken gibt und dass sich dann vor allem eben auch zeigt, dass eine bessere, fruchtbare Debatte eigentlich möglich wäre. Wir hoffen also, dass gerade dadurch dann die Debatte wieder belebt werden kann, vorangebracht werden kann und dass wir vielleicht auch wieder ins Handeln finden.
Ja, das ist es ja, worum es geht, ne, ins Handeln zu kommen. Wenn wir uns an die sogenannten Klimakleber erinnern, da ging es ja vielen Menschen, die sich nicht auf die Straße geklebt haben, so, dass sie sich eher erpresst gefühlt haben. Also, dass es eigentlich eher kontraproduktiv war, ne, für die Menschen, die sich immer in der Regel eigentlich für den Klimaschutz einsetzen würden, aber bitte nicht, wenn ich erpresst werde. Ist das so ein moralischer Rigorismus, der da deutlich wird, der nicht produktiv ist, der eigentlich eher was verhindert?
Ganz schwierig abzuschätzen, was insgesamt zum Beispiel die Konsequenzen dieser Klimaproteste war. Es gibt sicher einige, die sich dadurch irgendwie gereizt fühlten und die dann noch mehr auf die Hinterbeine gingen und das dazu geführt hat, dass sich die Debatte noch mehr irgendwie verkrampft hat. Ich bin aber ganz sicher, dass es in vielem auch bewirkt hat, dass sich die Positionen verschoben haben und dass diese Form des Klimaaktivismus auch eine Weise wäre, aufmerksam zu machen auf die tatsächliche Dringlichkeit des Problems. Und ich glaube, auch da haben diese Proteste sicherlich viel bewirkt.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Aber die Frage ist ja, wo verläuft die Grenze zwischen auf der einen Seite so einem berechtigten moralischen Argumentieren und auf der anderen Seite dem eher problematischen Argumentieren? Wo kann man da eine Grenze ziehen?
Ich glaube, Sie haben vorhin den Begriff Moralismus genannt. Vielleicht ein Ort, wo die Grenze zu einer Art Moralismus verläuft. Manchmal wird moralische Kritik nur deshalb geäußert, um selbst besser dazustehen oder um andere schlecht zu machen. Also wir kritisieren zum Beispiel die Lebensweise anderer nicht, weil es uns wirklich ums Klima ginge, sondern weil wir uns selbst erhöhen oder andere runterziehen wollen. Diese Art von Tugendprotzerei, wie man sagt, ist sicher oft moralistisch und bringt die Sache nicht wirklich voran. Zweitens aber ein Ort, wo meines Erachtens die Grenze nicht oder jedenfalls nicht pauschal verläuft. Es gibt immer wieder die Vorstellung, dass bestimmte Lebensbereiche einfach privat seien und niemanden etwas angehen. Also was wir essen, wie wir reisen oder wie wir unser Geld anlegen. Manche denken, es sei immer schon moralistisch, wenn jemand moralische Forderungen in diesen Bereichen aufstellt. Und das scheint mir falsch. Gegeben unsere ökologische oder ökonomische Situation hat unser Handeln in diesen Bereichen nun mal Einfluss auf andere. Dadurch geht es andere etwas an und dadurch ist hier das Private eben politisch oder moralisch und es ist nicht pauschal moralistisch, hier Forderungen zu stellen oder Kritik zu üben.
Es gibt also keinen privaten Schutzraum, in dem man sich zurückziehen kann und sagen kann, geht mich alles nichts an.
Jedenfalls nicht pauschal in diesen Bereichen, die ich genannt habe. Also ob Sie jetzt schwarze oder graue Socken tragen nachts, das ist wirklich privat, das geht niemandem was an. Aber wie Sie essen, wie Sie reisen, wie Sie Geld anlegen, wie Sie wohnen, so das ist nicht, jedenfalls nicht pauschal und in jeder Hinsicht pauschal.
Wenn wir uns das nochmal genauer angucken, dieses individuelle Verhalten, ne, oder individuelle Handeln, ne, auf der einen Seite werden wir alle aufgefordert, etwas zu tun für den Klimaschutz, uns zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig ist der Klimaschutz natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also wie vermeiden wir das, dass wir in die Falle tappen, entweder Verantwortung zu sehr zu individualisieren, also immer ist nur der oder die Einzelne verantwortlich, oder dass wir das komplett abschieben an die Gesellschaft, an den Staat oder an wen auch immer. Also wie kommen wir aus dieser Dichotomie, aus diesem Streit raus?
Das Problem wird bestimmt dadurch entschärft, dass sich die beiden Arten von Verantwortung ja nicht ausschließen. Also es ist ja nicht irgendwie notwendig so, dass politische Lösungen schwieriger werden, je mehr wir uns privat engagieren. Oder dass individuelles Handeln irgendwie verunmöglicht würde, je mehr auf der politischen Ebene geschieht. Insofern müssen wir hier gar nicht irgendwie eine goldene Mitte in einem unauflöslichen Dilemma finden. Ich glaube, wir tun gut daran, heute beide Dinge gleichermaßen voranzutreiben. Und wir haben auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns, bis wir uns privat oder politisch irgendwie zu viel engagieren.
Ja, aber leben wir denn in einer Zeit der Argumente und des Austausches und auch des Zuhörens, also auch auf den anderen eingehen und darauf reagieren? Leben wir in dieser Zeit oder sind wir nicht einfach in so einer Zeit der Spaltung und des Gegeneinanders?
Das müsste man bestimmt in verschiedenen Debatten getrennt untersuchen, jedenfalls in der Klimadebatte war unser Eindruck, dass wir uns nicht mehr so sehr zuhören, wie wir uns vielleicht auch schon zugehört haben, dass vielleicht eine Art von gegenseitigem Interesse, vielleicht auch eine Art von Aufrichtigkeit der eigenen Position gegenüber manchmal fehlt. Und insbesondere diese Sachlichkeit vielleicht, um die wir uns bemüht haben in dem Buch, dass das manchmal zu kurz heute kommt.
Ja, Sachlichkeit.
Wir glauben aber fest dran, an diese gewissermaßen philosophische Tugend der nüchtern sachlichen Auseinandersetzung mit einer Frage. Und insofern glauben wir eben auch, dass ein Buch und das Argumente, wie wir sie zu geben versuchen, immer noch etwas bewirken können.
Nüchtern, sachlich und auf Augenhöhe. Wäre das etwas, was, ne, wenn es im Buch darum geht, besser um die Zukunft zu streiten, wären das dann die Punkte, die wir auf jeden Fall beachten sollten?
Ich glaube schon. Vielleicht, ich habe mich gefragt, was ist vielleicht der entscheidende Unterschied? Was wäre das Wichtigste jetzt in der Debatte? Und ich bin da irgendwie immer wieder drauf zurückgekommen, dass es einen Unterschied bräuchte gewissermaßen in der Einstellung, mit der wir diese Debatte führen. Also eben die Debatte wird so oft geprägt von Angst um die eigenen Vorteile, von Wut oder von purer Gleichgültigkeit. Ich glaube, was wir zuallererst brauchen, ist eigentlich gar nicht, dass hier 5 Philosophinnen kommen und die Dinge klären, sondern dass wir eine Art Aufrichtigkeit finden, mit der wir dem Thema begegnen. Also ich glaube, viele von uns spüren eigentlich, wenn mit unseren eigenen Positionen etwas nicht stimmt und sind auch in der Lage, selbst besser, klarer, reflektierter darüber zu denken. Dahin zu kommen, hat etwas mit Aufrichtigkeit zu tun, sich selbst und der Sache gegenüber. Und es hat dann auch wieder mit Aufrichtigkeit zu tun, eben nicht bei diesem Denken stehen zu bleiben, sondern irgendwann ins Handeln zu finden.
Besser um die Zukunft streiten, so heißt das Buch von 5 Philosophinnen und Philosophen, darunter auch Stefan Riederer, mit dem ich gesprochen habe. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Schmidt.
Besser um die Zukunft streiten, klug über die Klimadebatte diskutieren, die 20 häufigsten Ausreden und wie man sie entkräftet, so der vollständige lange Titel dieses Buches, das im Hansa Verlag erschienen ist und im Buchhandel für 16 Euro.